1. Mose 25, 27. Läuft?
Ja.
Okay, es geht weiter mit Isaak, sein Leben. Und mit Esaus. So. Ich lese erstmal den Text. Und als die Knaben groß wurden, ja, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber, der war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, oh, lass mich von deinem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Daher gab man ihm den Namen Edom. Da sprach Jakob, dann verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach zu Jakob, oh sieh, ich muss sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach, so schwör mir heute, und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht, und er aß und er trank und er stand auf und er ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Schweres Wort. Ja, die Zwillinge werden alt. Und auch ihre Herzen werden voller. So, ihre Persönlichkeit wird ausgeprägter. Ja. Ich meine, Jakob hat den Namen Betrüger bekommen von seiner Mutter. Ja, weil für die das nicht mehr im Kopf haben, weil er der Zweitgeborene ist, aber sich festhält, ne, am Fuß von seinem Bruder. So, wir sind beide gleichzeitig geboren. So, ne, das funktioniert nicht. Gott hat auch vorher auch schon die Verheißung gegeben zu, wie hieß die Frau von Isaak? Danke. Zu Rebekka. Ja, das werden zwei Völker werden, zwei Stämme. So, und der eine, der Ältere wird den Jüngeren dienen. So, ne. Und in den zwei, ihr Leben ist seit der Geburt an, schon im Mutterleib, kannst du ja sagen, so ein Rebellion, ne, und Kampf gegeneinander. So ein, das hört auch nicht auf. Und sind halt zwei absolut unterschiedliche Charaktere, was es halt nicht einfacher macht. Ne. So, Esau ist so ein richtiger Typ halt, ne, so ein Cowboy, der rausgeht, so und die Freiheit liebt. So ein, den es nicht zu Hause hält, sondern der raus muss, der töten muss, der jagen muss, der Action braucht. So ein, ne, und auch in seinem Denken ist es so, das werden wir noch sehen, alles später dann. Und Jakob ist halt eher das Muttersöhnchen, der Sesselpupser, so ein gesittet, klug, so ein, macht sich, sieht keinen Grund, so irgendwie rauszugehen und Mann zu sein, sondern ist lieber Mann bei Mutti, ne? So ein, und ich finde es halt witzig irgendwie, ich musste nur schmunzeln, weil ich es nicht verstehe. In Vers 28, Isaak hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Das sagt doch sehr viel über Isaak, sein Herz aus. Ne? Ist auch ein Mann, der Gott noch kennenlernt, so ein auf ein bisschen ulkige Weise. Ne? So ein, aber das werden wir dann nächste Woche erst sehen. So ein, aber auch Jakob und Esau kennen Gott noch nicht so. Und auch sie müssen Gott kennenlernen. So ein Esau sagt die Schrift, nur falls mir jemand nicht glaubt, nehme ich es schon mal vorweg, in Hebräer 12, Vers 16, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. So, das war Esau sein Herz. Ich meine, er war auch gläubig, aber er war gottlos in Gottes Augen. Ne, und das kann ein Christ sein. Ne, man kann sich bekennen zum Christentum und zur Bibel und zum Schöpfer von Himmel und Erde. Und man kann trotzdem gottlos sein in den Augen Gottes. Dass dieses religiöse Herz, das Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern nahebringen wollte und den Sadduzäern. Ihr seid tot in, ihr müsst lebendig werden, ihr seid Gottes fern, ihr seid Feinde Gottes, ihr seid Kinder Satans, sagt er sogar. Und Jesus hat das so oft probiert, auf so unterschiedliche Arten ihnen zu erklären, dass ihre ganzen christlichen oder jüdischen Bemühungen, göttlichen Bemühungen umsonst sind. Und das ist die Sache, vor der ich Angst habe. Ne? Ich würde jetzt sagen, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch und nicht gottlos, weil ich Gott suche. So wie Jakob ist eigentlich ein Arschloch. Ist so. Denkt nur an sich. Ist ein Geschäftstyp. Ist jemand, der nur kalkuliert, wie kann ich reicher werden. Der Dinge plant und tut zu meinem Nutzen. Das ist Jakob. Ne? Sein Name entspricht ihm vollkommen vom Charakter her. Ne? So möchte ich nicht sein. Aber dennoch ist er der Gerechte hier in dem ganzen Spiel. Wir haben gesehen, warum letzte Woche, weil er bei seinen Problemen, seine Frau wird nicht schwanger, obwohl die Verheißung auf ihm liegt, und er kommt aber mit seinen Problemen und seinen Sorgen zu Gott. Und er stellt seine Bitte zu Gott und sagt, bitte segne meine Frau, sei gnädig und mach sie schwanger. Und auch seine Frau ist heilig und gerecht, weil sie das Gleiche tut. Sie kommt auch zu Gott und redet mit ihm und sagt so, Herr, warum das alles? Warum muss ich das jetzt alles durchmachen? Uran-Utan und dann hier ein Betrüger und die kämpfen die ganze Zeit. Ich verstehe dich nicht. Die kämpfen die ganze Zeit in mir, da hätte ich doch lieber nicht schwanger sein können. Aber Gott kommt zu ihr, auch zu ihrem Gebet und antwortet und sagt so, hey, ich habe einen Plan. Ist alles in Ordnung, so wie es ist. Ist dir nicht zum Fluch, sondern das ist dir zum Segen. Vertrau auf mich. Und das sind diese kleinen Situationen, wo der Mensch ein gottesfürchtiger Mensch wird. Wo ein gottloser, ein gottloses Denken, ein gottloses Herz zu einem gottesfürchtigen Denken und zum gottesfürchtigen Herz wird. Wir alle sind, wenn wir zum Glauben kommen, wir kennen doch nichts von Gott, unserem Schöpfer. Nichts von seiner Meinung, von seiner Moral, von seinen Ansichten und von dem, was er tut oder will. Wir verstehen es nicht. Wir kennen seine Gesetze nicht und wenn wir sie lesen, verstehen wir es nicht. Wir können es nicht anwenden, praktisch. Weil es nicht wir sind. Oder nicht das, was uns ausmacht, gerade. Ne? Und weißt du, aber das ist eben dieses Schöne, dass von Anfang an, seit Adam, Eva, bis zum Schluss, wenn Jesus wiederkommt, gleich bleiben wird. Ein Gott, der sich präsentiert und der sich zeigt und der dem Menschen beweist, in seinem eigenen privaten Leben, dass er Gott vertrauen kann. Dass er sicher ist bei ihm. So, dass er wirklich alles zum Guten wendet. Dass in ihm keine Dunkelheit ist. Jakob kochte ein Gericht. Ne, und Esau kommt, total erschöpft. Ne, und das ist halt Esau. Das ist so ein, und ich habe das oft gesehen, so gerade diese Typen und auch Frauen, ne, also ist total egal. So gerade diese starken Typen, so die Kämpfer, so die für alles laut sind, was, keine Ahnung, so, ne, die auch Eier haben oder Eierstöcke und sagen, was sie denken und, ne, so, egal, ob der andere da angepisst ist oder nicht, Entschuldigung, sich angegriffen fühlt oder nicht, diese Alpha-Tiere, aber gerade das sind oft die Menschen, die dann im Inneren ängstlich sind und total weich und zart und ängstlich und voller Sorgen und ist oft so eine Maske. Ne? Und das durfte ich in meinen Gesprächen mit den Menschen halt lernen, auch früher schon in meinem Leben, aber jetzt als Christ noch bewusster oder als Evangelist. Die mir als erstes Angst machen, das sind oft die total weich sind. Ne? So ein Affen, sag ich mal. Das sind oft die man ganz behutsam anfassen muss, weil sie so sensibel sind. Ja. Das sind oft die das nicht vertragen, die Wahrheit. Sondern das sind Leute, vor denen man keine Angst haben soll, sondern die man lieber tragen sollte wie ein kleines Kind. Ja. Wie ein weiches Ei. Ganz behutsam. Die Stillen dagegen und die so im Hintergrund eher agieren. Das sind zwar auch ängstliche Menschen und voller Sorgen, ist klar, aber das sind Leute, die oft im Inneren fest sind und stark. Das sind oft die, die dann zum Helden der Geschichten werden. So, ne? Das durfte ich auch lernen in Leipzig. Ne? Da ist das Gothic-Dings, das Treffen, das große. Ne? Und ich hatte damals überhaupt keinen Plan, Bezug dazu. Ne? Heute ist das alles normal und alles erklärt und keine Ahnung, aber damals war es halt echt fremd. Ne? Und du sahst halt diese dunklen Gestalten oder Vampirgesichter da rumgeistern. Ne? So, und dann die Musik dazu und das alles. Und ich wollte evangelisieren gehen. Ne? So, und ich meine, ich komme aus der alternativen Szene und bin auch ein bisschen beknackt. So, und von daher, es ging noch. Ne? So ein, aber man hätte mal die Christen neben mir sehen müssen, die christlich aufgewachsen sind in ihrer Zartheit, ne, und behütsamen Ecke, so, die nur mit schönen Menschen und gesunden Menschen verkehrt haben, so, ey, die haben gezittert, ne, so ein, das war die Dämonen, so ungefähr, ne, so ein, weißt du, aber gerade die Leute sind echt super lieb und nett, ne, so ein, bei dem bin ich offener als bei manchen Studenten, der Medizin studiert oder Geschichte oder irgendwas anderes so, weil die auf der Suche sind, ne? Weil die sich schon im Klaren sind, dass was falsch läuft, so in dieser Welt, ne? Und in dieser Gesellschaft. Ja gut, ich schweife ab. Kommen wir zurück zum Text. Ja, ist voll die Drama Queen, ne? Esau. Ich muss ja sterben. Mensch, der Typ kommt vom Feld, hat Hunger und ist müde. Bin ich auch. Ich habe echt einen Berg versetzt mit Schutt und habe diesen blöden Weg. Das sind bestimmten, ich weiß nicht, würde sagen so, nee, von uns vom Haus bis hoch zu Manfred sind schon so 500 Meter, oder? Ja, ist egal, es ist viel. So, das ist ja zweimal. Ne? Das Auto hat ja zwei Reifen, nicht nur einen. Die Steine zerkloppt so, die ich aus dem Fenster und aus der Tür raus habe, so alles in Eimern und dann zu dem Weg, alles ausschütten, alles plan machen und wieder zurück und wieder hin. Und das mache ich seit 2 Wochen, jetzt bin ich fertig. So, ey, ich weiß, was erschöpft ist, ne? Weil beim letzten Eimer, da krauche ich nur wie so eine Raupe, so irgendwie den Eimer hinter mir herziehen, so, ne? Das ist aber, ist interessant, ne? Das ist halt so, dieser gottlose Blick, der Unterschied zwischen gottlosen und einem gottesfürchtigen Blick. Das sind ja nur Emotionen, Gedanken, was wäre, wenn, aber und so weiter, ne? Damit haben wir alle zu kämpfen. Nur bei einem gottesfürchtigen Menschen wird das Wenn und das Aber und das Könnte wird nicht zur Realität. Das lassen wir nicht zu und Gott in uns auch nicht. Ne? Aber der gottlose Mensch hat das nicht. Woher soll er Hoffnung nehmen in den Situationen, die er nicht kontrollieren kann? Du hast Angst, dass ein Starkregen kommt, wenn du Besitz hast, also, oder hier irgendeine Flut oder was auch immer, was jetzt für Überschwemmungen sind, oder ein großer Brand oder was auch immer, und du machst eine Überschwemmungsversicherung. Ne? Du hast Angst, dass wenn du alt bist, nicht mehr arbeiten kannst, du kein Geld mehr hast, also machst du eine Altersvorsorge. Du machst all die Sachen, die du nicht in der Hand hast, nicht kontrollieren kannst, die was wäre, wenn, Dinger. Da sucht der Mensch halt Sicherheit und Schutz. Ne? Problem ist nur, dass das halt nicht sicher ist, so wie die Altersvorsorge von meinem Vater. Das Ding hat geschlossen, der kriegt nichts weg. Also kriegt dann dieses Notfallpaket, aber ja, kann er Flaschen sammeln gehen als Zahnarzt. Und du guckst es an und die Menschen sind so zerschlagen dann, weil da ist ja auch kein Halt. Guck in dein Leben, all die Sachen, aus denen du raus möchtest, so die du aber nicht kontrollieren kannst, so wie die Zeit jetzt hier mit den Lockdowns und diesen Wirrwarr und diesen einer sagt das und der andere das und du weißt gar nicht, was jetzt war, so weil sich alles das ist alles gegenseitig und man kann es nicht verbinden oder auf eine Waagschale legen, ne? Man muss sich entweder entscheiden oder man bleibt dumm und sagt ja pff, so, ne? Und das ist eben, wir Menschen sind in einer Unsicherheit. Meine Frau macht sich manchmal Sorgen, dass ich sterbe und Gott mich vorher nimmt und sie damit 4 Kindern allein sitzt, natürlich auch, weil sie mich vermisst, aber ne, ich mache mir meinen Plan über Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, wo ich denke, oder wir Männer, wenn wir richtig krank sind, das fühlt sich wirklich für uns an, das wird nie enden. Höchstens mit dem Tod. Ne? Und das kann ich nicht abstellen. Ne? Manche können das vielleicht. Ich will jetzt hier nicht das alles verallgemeinern, aber ich denke schon, dass das so verallgemeinert ist. Meine Frau ist kränker als ich. Naja, keine Ahnung. So ein geht aufs Klo, so kommt er doch raus und macht weiter. Ne? Also keine Ahnung. Ich sitze da, wenn ich breche, das ist das Schlimmste überhaupt. So, ich liege nur da, echt, als ob ich die schlimmste Krankheit habe ever. So, ne, und mach mir Sorgen um mein Bettchen, um mein Krankenbett, mit meinem kranken Pullover und meiner kranken Hose, die ich dann immer anhabe. Ne? So ein, was sind, da laufen Dinge auf Arbeit schräg oder es sieht nicht, könnte sein, dass, ne, und deine ganze Welt bricht zusammen. So ein, wir kommen aus dem nicht raus, nie, solange wir hier sind. So ein, es funktioniert nicht. Weil wir sind nun mal hilflose, ängstliche Wesen, Schäfchen. So ein, und diese Welt und diese Situation und das Morgen und das, was jetzt gleich kommt und ich nicht sehe und nicht kontrollieren kann, das macht Angst. Und wir Menschen wollen es aber halten und festhalten und kontrollieren. So ein, ne? Und das ist aber eben das Problem, was der Gottlose nie lernen wird, so wie Esau. Das werden wir auch nächsten Wochen sehen. Was aber der Gott, das fürchtige Mensch lernt, der, der Gott sucht und der nach Gott fragt, der an Gott glaubt und der ihn kennenlernen möchte. Ob er nur dabei fällt oder gerade durchgeht, sauber, ist total egal dabei. So ein, der Gottes fürchtige Mensch, das Gottes fürchtige Herz will mit Gott das durchziehen und will einen festen Boden haben und sucht nach seinem Willen, nach seinen Antworten, nach seinem Tun und Handeln, so nach seinem Segen. Der vertraut und hofft drauf, wenn er schon nicht glauben kann, in jeder Situation, es wird schon alles gut. Gott macht das. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Der gottesfürchtige Mensch ist gelassen in dem Bereich und gibt irgendwann auf zu kämpfen und sich Sorgen zu machen, so ein, oder bitter und zornig zu sein, sondern gibt es einfach ab und sagt, scheiß drauf, Gott macht das. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ne? Aber Jakob, Esau ist halt nicht in dieser Lage, die Welt und seine Situationen so zu betrachten, auch sein Leid. Ne? Sondern er ist gefangen mit seinen Emotionen und Gefühlen und mit seinen Ängsten und Sorgen, mit der Zukunft, die ungewiss ist. Ne? So ein, ich werde sterben. Und Jakob, dieser Schlingel, das ist kein heiliger Mensch. So ein, das ist kein gerechter Typ in dem Sinne. So ein, das ist jemand, mit dem ich nicht Kumpel sein möchte. So ein, und der plant das, und zwar richtig klug und clever. So ein, das werden wir auch noch später lesen. So ein, nicht, dass ihr denkt, ich erzähle hier, ich hole das selber raus. Aber der, das ist alles vorbereitet und geplant. Erster Schritt. Das Erstgeburtsrecht, so wie Gott das versprochen hat, meine Mama. So, und das bedeutet, ich bekomme das doppelte Geld, wenn mein Vater stirbt. Aber bedeutet auch als Gegengewicht, ich habe die Verantwortung für die Familie und für das Haus und den Besitz. Also Arbeit und Stress. So, ne? Was sind dieser Esau-Typ da, Mensch, für ein Linsengericht, dem ist es total egal. So ein, der braucht auch keine, und der will auch keine Verantwortung. Das ist ein Freimensch. So ein, dem ist auch das Geld anscheinend total egal, dass er da mehr kriegt. So ein, aber es hängt ja noch viel mehr dran. Und das wird dann der zweite Schurkenstreich von Jakob sein. So ein, weil Jakob ist nicht nur auf das Erstgeburtsrecht auf die Verheißung, was Gott verheißen hat, auf die Erfüllung der Verheißung, sondern er möchte den Segen haben. So ein, er ist der, der sagt so, aus mir sollen ein Volk werden wie Sand am Meer. So ein, und das ist was Wundervolles, ne? Weil unabhängig, was er für ein Typ Mensch ist, er investiert in die Zukunft. Ne? Esau, Hauptsache mir geht's jetzt gut. Wir kennen die Geschichten alle so, und Jakob bekommt, was er will. Ne, und die Geschichte hätte auch nicht anders laufen können, so ein, weil das von Gott nun mal alles vorherbestimmt ist. Und das wird Jakob auch später in seinem Leben noch erfahren, so dass seine Tricks gar nicht nötig wären. So, und dass sein Bemühen und sein sich durchschlängeln irgendwie und aufbauen, dass es unnötig ist, weil Gott das nun mal alles so vorhergesagt hat und bestimmt hat. Weil Gott, der Schöpfer, derjenige ist, der jedes einzelne Puzzleteil schon vorlegt. So, der jeden Menschen vorbereiten wird, den Jakob trifft. So, und seine Frau später. So, er ist der, der einen Plan hat. Und das ist doch das, was Christus uns sagt. Hey, wenn ihr all diese Zeichen seht, so, dann fürchtet euch nicht, denn das muss geschehen. Aber das ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Also bereitet euch gut darauf vor, es wird schlimmer. Und ihr könnt nichts dagegen machen, so sehr ihr es euch auch wünscht. Und ihr sollt auch nichts dagegen machen, denn es muss passieren, damit endlich das kommen kann, wofür ich diesen ganzen Plan mache und habe. Und auch Jakob ist in diesem Plan drinne, dass Jesus kommt. So, weißt du, ich bin dankbar, weil, und das kann man bei Jakob dann noch sehen, so wie wir es bei Abraham gesehen haben, er wird gottesfürchtiger und heiliger und gerechter und ruhiger. So ein, ist der sagt, oh, ist meine Schwester, meine Frau, weil die so schön ist, die bringen mich nur um, ne? So wie sein Opa. So ein, aber dieser Mann und diese Frau, seine Frau, es sind halt Menschen, die gerecht sind vor Gott, so, weil sie suchen ihn. Ihnen ist klar, du bist da, aber wir wollen mehr als nur dran glauben, dass du da bist, so. Wir wollen, dass du dich einmischst in unserem Leben, in unser Alltag. So, ich will, dass du ganz präsent bist in jeder Situation. Und wenn es zu dunkel ist und wenn die Dinge zu krass sind, dass ich sie einfach nicht kontrollieren kann, dann will ich mich in deine Hand fallen lassen. So, was sind, und ich sehe diese Charaktere und ich sehe meinen Charakter und euren Charakter, so der Typ, der unsere Seele ist, was so unterschiedlich ist. Ne, und das ist eine Sache, wo ich feststellen musste, was ich früher dachte, aber das ist Quatsch. Dieser Charakter ändert sich nicht. So werde ich wahrscheinlich auch in der Ewigkeit sein. Weil meine Seele bleibt. Ich kriege nur einen neuen Körper, wie ihr alle. So, ne, und da ist dieser Mensch, der halt immer alles kontrollieren muss und organisieren muss und festhalten muss und Überblick haben möchte, ne, der ist nach der neuen Bekehrung nicht anders. So, da ist ein anderer Mensch, so der sehr introvertiert ist und sehr nachdenklich und so weiter, und doch das bleibt. So, da ist ein Mensch, der immer vorangehen muss, so ein Leiter, so eine Leiter, Mensch, Typ, Puss, so ein, also immer so ein, und die verändern sich auch nicht und werden auf einmal, ich werde jetzt geleitet. So, ne? So, wir kommen mit unserem, wir kennen unsere Stärken, unsere Schwächen, aber das wird sich nicht ändern. So, das sind wir, das gehört zu uns. Das macht uns auch uns so vollständig als Leib, weil wir uns dann ergänzen in den Bereichen, die uns fehlen. Oder wir eine Kopfnuss kriegen in den Bereichen, wo wir zu groß sind und aufgeblasen. So, ne? Und ich denke, mittlerweile, Gott, geht es auch nicht darum, dass sich das ändert, dass wir alle, wie ich das von manchen Christen kenne, was ich gruselig fand und immer noch finde und immer finden werde, so, die irgendwie aussehen, als ob die geklont sind. So, keine Ahnung. Und dieses gleiche Programm eingepflanzt bekommen haben, laufen alle gleich, lächeln alle gleich, reden alle gleich, so, sehen alle gleich aus, das ist gruselig. So, ne? So, aber zu Hause hörst du dann im Nachhinein, wenn die Sachen ans Licht kommen, die Geschichten, wie sie wirklich sind, nämlich von den Kindern oder von den Frauen oder von den Männern. So, ne? Ich bin dankbar, dass das nicht so ist und dass es Gott auch nicht so will und dass es auch nicht sein Plan ist. Aber ich bin auch dankbar, dass ich aus seiner Gnade heraus berufen und auserwählt bin. Und mich mein Charakter, meine Schwächen oder meine Stärken so, dass die mich nicht mehr kontrollieren müssen. Sondern der Heilige Geist will und die Gnade Gottes will, dass wir heilig werden. Ne, und Heiligkeit anstreben. Dass wir fromm werden. Das heißt nett und gut und sauber. So, und dass wir Disziplin bekommen und Selbstbeherrschung in den Bereichen, die uns beherrschen. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Etwas, was wächst und gedeiht. Und da kann, siehst du auf einmal die Leute, die von Natur aus so diese Alphas sind, die sich auf einmal unterordnen unter jemand anderes. Obwohl sie von sich aus das anders machen würden. Oder du siehst auf einmal jemanden, der sich immer versteckt, vor jedem Menschen und vor jedem laut sein und sichtbar werden, die rauskommen und mit anderen Leuten reden. Und das Evangelium teilen. Oder praktische Liebe. Da ist der den, der sonst immer geizig ist, der auf einmal sein Portemonnaie öffnet und einer Not entgegenkommt, die er sieht. Ne? Da ist der, der ungebildet ist und in der Schule immer eingepennt ist und nicht aufgepasst hat und keinen Bock hatte, noch nicht mal Hausaufgaben gemacht hat und abgeschrieben hat, so wie ich. Der auf einmal da sitzt und viele Worte nimmt in seinem Mund. Ne? Ich habe auch eine Leserechtschreibschwäche, das gab es nur damals noch nicht. Ich bin zum Glauben gekommen, konnte lesen. Schreiben kann ich immer noch nicht, aber es wird besser. Aber muss ich auch nicht. Ne? Dass der dumm ist in der Welt und der einfach ist oder der als nichts gilt wie ein Obdachloser, der einfach nur dreckig ist oder unangenehm oder ein Mensch in seinem Charakter so simpel ist und einfach strukturiert, den die Welt verachtet, steht in Gottes Wort, den Gott benutzt, um das was ist in dieser Welt zunichte zu machen. Ja. Und dafür bin ich dankbar. Und das ist der Weg des gottesfürchtigen Menschen hier. Wir sind nicht hier, um fett zu werden und um ein Haus zu bauen und um uns Spaß zu haben. Und dieses vergnügungsorientierte Christentum ist eine Pest, die umgreift gerade und die ist zum Kotzen. Sondern wir sind hier, um fleißig zu sein. Wir sind die Knechte. Und wir haben alle einen gemeinsamen Herrn. Das passt natürlich in so einer modernen demokratischen Republik nicht, aber es ist so. Und ein guter Knecht, ein treuer Knecht, der tut das, was sein Herr will. Und wir sind alles freie Knechte. Das heißt, Jesus hat uns Sachen gegeben, die wir frei verwalten können, ohne dass er dabei ist. Also er ist dabei, aber nicht oder ne, sondern wir können selbst verwalten, wie wir das für richtig halten mit unseren Gaben und mit unseren Überlegungen und was auch immer. Aber ein guter Knecht, ein gottesfürchtiger Mensch, das ist der, der im Haus des Herrn auch bleibt und da investiert. Ne? Und das ist der, der die Sachen nimmt und nicht für sich das Beste rausschlagen möchte, so wie Jakob hier, sondern das ist ein Mensch, der sich Gedanken macht und sagt, okay, ich habe Zeit, wofür? Okay, ich habe Geld, wofür? Ich habe Besitz, ich habe ein Auto, wofür? Ich sehe da eine Not. Ist das mein Platz, jetzt der Not entgegenzukommen? Oder soll ich jetzt beten? Ich habe gerade ein Wort oder ich habe einen Gedanken, der erbauen könnte. Ich habe eine Ermahnung, bei dem, der gerade am Rutschen ist. Und mit dieser Ermahnung könnte ich ihn festhalten und vor vielen Sünden bewahren oder vor vielen schweren Wegen. Und das ist eben das, was einen gottesfürchtigen und einen gotteslosen Menschen ausmacht, egal ob er sich Christ nennt oder nicht. Wir investieren, und zwar in Gottes Reich und in seinen Namen. Freuen uns trotzdem an den Annehmlichkeiten dieser Welt und an den Segen, den wir genießen können als Mensch. Ich bin Gott dankbar, dass ich meine Wünsche auch erfüllen darf irgendwie oder dass er meine erfüllt. Ne? Dass ich ein schickes Auto mal habe, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich auf der Autobahn wieder bleibe mit meinen Kindern und meiner Frau und ne, sondern ja, was einfach Spaß macht, weil es PS hat. Ne? Brauche ich aber nicht. Ich hatte auch jahrelang alte Krücken. Ne? Die man teilweise auch schieben musste. Bis zur Werkstatt. Aber ist total egal. Ich bin dankbar für das, was ich habe, und Gott gibt, was wir brauchen, unser täglich Brot, aber ich bin so dankbar, dass er so gütig ist irgendwie und so nett und so barmherzig, dass er einfach gerne mehr schenkt als das, was ich brauche. Ich habe eine tolle Familie, eine tolle Frau, ich habe ein tolles Zuhause, tollere Leute um mich drum herum, Kann ich dankbar für sein. Ja. Das Problem ist halt nur. Ist das meine Realität? Wer ich hier und was ich hier als Mensch bin? Und was ich mir hier als Mensch wünsche? Wo ich denke, das sind Rechte, die ich habe als Individuum. Oder habe ich ein Herz, das halt bereit ist? Ne? Und wir müssen ja nur bereit sein, dass wenn Gott redet, dass sich dann entscheidet gegen das eigene Recht und die eigene Vision und den eigenen Wünschen und Träumen. Das Unglück in Kauf nimmt dafür, dass jemand anderes glücklich wird. Wir sind berufen und wir sind erwählt und wir haben alle ein Gesetz. Das mächtigste Gesetz von allen Gesetzen, die Gott gemacht hat. Ein Gesetz, das jedes Gesetz und jede Ordnung und jedes Gebot einschließt. Liebe Gott mit Agape. Und liebe deinen Nächsten mit Agape. Und liebe dich selbst mit Agape. Weißt du, und da suche ich das Beste für den Nächsten, das Beste für mich und das Beste für Gott. Das ist eine Sache, wo man sich selbst sterben muss. Eine Sache, wo man bereit sein muss, alles aufzugeben. Und wir Christen, wir sind in Deutschland, wir sind fett geworden und schwach. Von der Masse her gesehen haben wir keine Meinung mehr. Weil eine Meinung zu haben, ist ja was Schlechtes. Eine Meinung zu haben, wo man weiß, dass man anstößt mit all den Menschen, die um einen drum rum sind, ist schrecklich. Ne, das ist ja nicht tolerant. Weißt du, wir Christen, wir sind in meinen Augen kein Zeugnis im Großen und Ganzen, wenn du auf die Masse guckst. Wenn du siehst, was in der Politik und in der Wirtschaft und in der Gesellschaft losgeht, wenn Christen damit Stellung beziehen und mit reinkommen. So dieses öffentliche Wirken von der Allgemeinheit, der Christenheit, ist beschämend. Wo ich sage, das ist ein Weg, den ich damals nicht gegangen wäre. Hätte ich so Jesus kennengelernt und Gott, mein Schöpfer, hätte ich gesagt, nö. Solche Götter habe ich kennengelernt oder solche Religionen, solche Gedanken. Brauche ich nicht, will ich nicht, suche ich nicht. Ich wollte was anderes haben, was Ernstes und was Richtiges. Da, wo er sich einmischt und was tut und ich staunend nebenbei laufen kann. Der zu mir kommt und mich züchtigt. Und Züchtigung ist was Wundervolles. Ist ein Erziehen, ein Formen, ein Weisen in eine Richtung, die gut ist. Weißt du, und das will ich. Ich will einen Gott haben, der sich einmischt in mein Leben und der was tut. Und der mir auch mal eine Kopfnuss gibt, wenn ich es brauche. Ich brauche und ich wünsche mir keinen Vater im Himmel oder keinen Herrn mit Krone, der mir nach der Nase redet und nach meinem Gutdünken, nur dass ich nicht beleidigt bin und rumheule, so wie Esau, ne? Weißt du, und das ist eine Sache, ich weiß gar nicht, und da musste ich viel heute drüber nachdenken über Esau und Jakob. Ich glaube, Esau kann das auch nicht ändern. Und ich glaube, er ist auch total überzeugt, dass sein Glaube so reicht und sein Wandel und seine Entscheidung. Und ich denke, auch Jakob kann sich da nicht ändern, weil er sieht nur so viel, wie er gerade sieht und versteht. Ne? Aber das muss ich sagen, und das gebe ich zu, kann ich auch nicht und ihr auch nicht. Ich kann mich nicht ändern, ich bin nun mal, wer ich bin gerade. Und ich kann nur nicht anders gucken, weil das nun mal der Blick ist, den ich habe. Ich kann nicht anders denken und die Sachen nicht anders handhaben, weil. Woher soll ich denn anders nehmen? So habe ich es gegeben. Ich bin aber jemand, der nach Gott fragt und sagt, ändere. Lehre du mich. Weise du mich durch diese Zeit hier, weil ich habe keinen Plan. Lass mir nicht zu, dass ich irgendwas mache, was zerstört, sondern mache was aufbaut. Und ich kann nur sagen, mehr kann ich da nicht tun als Mensch. Mehr ist da nicht. Und das ist eben das Ding mit dieser Gnade. Wir sind alle berufen und erwählt, sagt er. Nach Vorsatz. Vorherbestimmt. Und fest in seinem Plan drin. Was und da ist nur eine Sache, wo du dich selber prüfen kannst, wie reagiere ich in einzelnen Situationen? Wie entscheide ich? Wie denke ich über die Dinge? Und dann weißt du, ob du ein Esau-Typ bist oder ein Jakob-Typ. Ne? Und ich kann sagen, für mich, da bin ich kein Esau-Typ, das weiß ich. Weil ich hätte so ein schlechtes Gewissen, auf Dauer könnte ich das nicht. gottlos entscheiden. So ein, mich zwingst dann immer wieder auf die Knie und ich tue Buße und kehre um. Esau kam erst, als er seinen Verlust gesehen hat, in Hebräer haben wir es gelesen, dazu, dass er unter Tränen den Segen, den er erben wollte, bei dem wollte er nicht verlieren, keinen Raum für Gnade fand. Genau das gleiche wie Judas. Judas hat auch geglaubt. Und Judas ist mitgelaufen. So nah, wie ich es mir wünschte, mit Jesus zu laufen. Einfach mal sehen, so ein, und anfassen, so ein, beobachten, so ein, okay, wie reagiert er jetzt? So ein, ne? Ich würde echt gern wissen, ob der da im Wasser steht und sagt, oh, du Brut, Nackengeschicht oder was auch immer so, ne? Oder ob er da steht und sagt, ja, ihr seid Otternbrut, Nackengeschicht, so, ne? Oder wie auch immer. Oder vielleicht wirklich so wie so ein Hippie. Otternbrut, so ein, ich weiß es nicht, so ein, ne? Ich würde es gern sehen, weil ich denke, jeder Jesus von uns ist anders irgendwo, wenn wir ihn malen. So ein, ne? Und deswegen freue ich mich auch, dass er wiederkommt. Ich will ihn sehen und ich will ihn haben und ich möchte bei ihm sein und ich möchte dann leibhaftig hören und belehrt werden. So ein, das ist unser Lohn. Und in Vers 28 in Hebräer 12 und damit endlich, für alle, die jetzt müde werden, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und das ist er. Egal, was der Mensch auch aus ihm macht, oder egal, was wir Menschen aus ihm machen wollen manchmal, er ist wie ein Feuer. So ein, alles, was durch ihn durchgeht, verbrennt. Und da gibt's kein Wasser, was ihm löscht. Und da gibt's auch kein Gegenfeuer, was ihn löscht. So ein, er ist das Unkontrollierbare. So ein, er tut, was er will. Und ihm ist es egal, was man dazu denkt und sagt. So ein, weil er ist Schöpfer. Er ist Gott. Er ist der Herrscher über allem. So ein, jedes Knie wird sich beugen. Jedes hohe und stolze Herz und jedes hohe und stolze Denken wird auf die Knie fallen und sagen, du hast recht. Halleluja. So ein, dir gehört alle Ehre und alle Ruhm und aller Dank. Und auch Paulus warnt hier die Gemeinde und sagt, hey, wir haben ein unerschütterliches Reich. Das werden wir empfangen. Das ist fest. Dieses Reich kann nicht verändert werden und wird niemand verändern, egal was für dumme Christen das auch sich wünschen oder sich einreden, dass das Reich Gottes und die Bibel verändern könnten mit ihrer Torheit. Das wird nicht passieren. Weil Gott ist unveränderlich fest und gleich durch alle Gezeiten und durch, egal wie dumm der Mensch ist gerade oder wie klug. Aber dieses unerschütterliche Reich, das uns auf uns wartet, da sollen wir die Gnade festhalten. Und das ist auch alles, was ich habe, um in dieses Reich zu kommen. Es ist nicht mein Wirken und meine Bemühungen, es ist nicht meine Art oder meine Talente und Gaben oder mein Suchen und Finden. Es ist einfach nur Gott, der macht, was er macht. Weil er will, dass es uns am Ende gut geht und er mit uns leben möchte. Und Punkt. Und da ist nicht mehr und nicht weniger. So ein Gott zieht das durch, es ist schon fertig und niemand hält es auf. Und das ist eine Sache, die mich zur Ruhe bringt in allen Bereichen, wo ich denke, so oh, Chaos, so ein Angst, so wie soll denn das werden? Ne, jetzt, ist egal, das ist jetzt unwichtig, politisch. Aber so ein, oh, es ist eine Sache, wo ich als Mensch dastehe und fühle mich so hilflos und so machtlos. Ne, wo ich an einem Tag voll überzeugt bin und dafür das einstehe und anderen erzähle, als ob ich den Durchblick habe und am anderen Tag total verzweifelt da sitze und denke, ich kann da überhaupt kein Wort sagen, weil ich habe keine Ahnung so. Ne? Was denn? Gott ist unerschütterlich und sein Reich auch. Ich muss an seiner Gnade festhalten. Und das ist keine Gnade, die, an der ich festhalte, dass ich machen kann, was ich will. Sondern Paulus sagt genauso den Hebräern ein bisschen vorne, so, die Gnade ist euer Zuchtmeister. Die Gnade hat eine Peitsche in der Hand. Aber nicht nur das. So, die Gnade ist die, die euch verändert. Und zwar nicht darin, weiter in eurem Fleisch, in eurer Menschlichkeit zu vergehen und euch aufzublasen in euren Gedanken, sondern die Gnade Gottes, ist die, die überhaupt alles möglich macht und die dich säubert, die dich heiligt, die dich gesund macht, die deine Seele glücklich macht, die dir Frieden gibt, die dir Freude schenkt, die dir Trost gibt in den Situationen, wo du es allein nicht findest und keiner dir helfen kann. Es ist die Gnade, an die du festhalten musst. Aber diese Gnade verändert. Und ein Mensch, der sich nicht verändert, Obwohl er Christus sagt, Christus nachzufolgen, ist nicht errettet, Punkt. Die Gnade macht uns aus uns Menschen, die vielleicht fallen und die immer wieder und ihr Leben lang Deppen bleiben in bestimmten Bereichen. So, aber die Gnade bringt uns, ist der Raum zur Umkehr, zur Buße. Und den haben wir gefunden, den Raum, in Jesus Christus. So. Und wer sich in diesem Raum befindet, der dreht um. Und zwar irgendwann. Manche sind so doof von uns, oder ich war in manchen Bereichen auch so dämlich, so, dass ich zu lang gegangen bin und einfach Gott ausgeblendet habe, weil ich keinen Bock hatte. So, ne? So im Endeffekt. Wollte ich nicht. So, ne? Aber ich kann nicht. Der Heilige Geist ist in mir und irgendwann bringt er mich zu dem Punkt, wo ich sage, ja, du hast recht. Und ich will das auch nicht mehr sehen, weil ich sehe langsam die Früchte und ich nimm es weg. So. Halte fest an der Gnade Gottes. Weil in dieser Gnade Gottes, und da kommt der zweite Teil, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können. Ich kann Gott ohne diese Gnade noch nicht mal dienen. Aber nicht nur das. Die Gnade ist mir gegeben, dass ich hier umdrehen kann und Gott suche, um zu dienen. Und zu dienen bedeutet nicht, um dafür zu sorgen, dass mein Kühlschrank voll ist, oder dass meine Kinder alles haben, oder dass meine Frau glücklich ist, oder dass ich glücklich bin, neues Spielzeug habe, oder was auch immer. Sondern zu dienen bedeutet, jemand anderes reich zu machen irgendwo. Dafür habe ich Raum der Gnade hier in Christus. Mensch, wir werden da oben belohnt, unser Reich kommt, und da werden wir wohnen. Das ist unser Lohn. Ne? Das ist meine Perle, die ich hier festhalte, und die ich nicht zulasse, dass Satan oder ein Mensch oder mein Fleisch mir das nimmt. Das, was da kommt, das ist das, wofür ich lebe. Weißt du, aber es ist so schwer als Mensch hier. Ne? Aber ich will das nicht vergessen. Und diese Gnade Gottes zwingt mich dazu, mein Leben zu geben für andere. Mein Stolz herabzusetzen und eine Sache zu sagen oder eine Meinung zu sagen, so wo ich weiß, die kommt jetzt überhaupt nicht an. Ich bin jetzt der Loser. Oder ich bin jetzt Feind. Und das wächst auch gerade immer mehr irgendwie. Ich habe das Gefühl, man darf in Deutschland überhaupt nicht mehr sagen, so alles ist kann ausgelegt werden als böse. Ist mir scheißegal. Ich habe irgendwann beschlossen, hey, ich für mich, dann gehen halt alle, ist mir doch wurscht. Oder dann will keiner mit mir reden, ist mir auch egal. Aber ich für mich, ich will eine Meinung haben. Ich will jemand sein, der hier feststeht, und der überzeugt ist von dem, was er glaubt und was er liebt. Ich bin noch nicht hier, um Menschen zu gefallen und irgendwie reich und schön und begehrt zu sein. Das sind die Sachen, wo die Welt sich dran hängt und dran scheitert, weil es macht nicht satt. Das ist kein Leben, es macht nicht glücklich. Ne? Ich möchte Gott auf wohlgefällige Weise dienen. Jeden Tag, zu jeder Minute, in jeder Sekunde. Und zwar in dem, was er will. Ich will durch die Welt laufen, in der Gemeinde sitzen oder irgendwo anders und bei meiner Familie oder in der Welt. Und ich möchte die Menschen sehen und betrachten und sagen, was braucht dieser Mensch? Was ist jetzt gerade mein Platz zum Dienen? Und möchte mich nicht dazugesellen zu der Masse der Menschen, die macht, was sie macht. Ich möchte kein Unterhaltungschrist sein, der ein Unterhaltungsevangelium lebt, wo es nur darum geht, dass ich Spaß habe. Wo es nur darum geht, dass ich und mein Bauch befriedigt werden. Wo ich mir nur Leute suche, die genauso denken wie ich und genauso leben, damit ich bloß kein schlechtes Gewissen kriege oder überführt werde. Will ich nicht. Und dafür ist, und da bin ich dankbar, dass ich das in Corona hier erleben durfte und lernen durfte und da auch echt einen ernsten Blick für bekommen habe, warum das so wichtig ist, sich zu treffen. Ich kann nur sagen, das finde ich in der Gemeinde. Weil zu Hause mache ich die Tür zu und da bin ich. So fragt meine Frau. Aber bin ich in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft, ist ja egal, muss jetzt nicht Gottesdienst sein, sondern wenn dich mit einem Freund oder einer Freundin triffst, ne, zum Austausch oder was auch immer so. Oder zum Einkaufen und dann quatscht man halt über die Dinge, die Gott gerade macht, ist ja wurscht, aber das ist der Bereich, wo ich wachgerüttelt werde und würde, der lässt, solange ich in Gemeinschaft bin mit anderen Christen, die gottesfürchtig sind, ist egal wie schwach und dumm die sind oder wie anstrengend in der Person, Ich komme nicht dazu, zu versumpfen in dieser gottlosen Sphäre, wo es nur den Moment gibt, so und alles andere könnte ganz schlimm werden oder ganz toll. Ich komme nicht zu dem Punkt, dass ich mich zu Hause hinsetze und mein menschliches Dasein einfach feiere und lebe, so weil ich erinnert werde von dem anderen Menschen, so ein, hey, da ist noch jemand anderes, der dient auch und investiert. Und ich will auch. Ich bin unzufrieden gerade mit meinem Leben, so wie ich bin, und ich kenne es gut, ich bin oft unzufrieden, weil ich so gottlos bin manchmal. Und ich bin dankbar für die Gnade, die mich gottesfürchtig macht wieder. Oder zu Gottesfurcht treibt. Aber das schaffe ich nur durch meine Geschwister. Und der letzte Part, damit wir ihm weise dienen können, mit Scheu und mit Ehrfurcht. Denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und auch das ist eine Sache, die man in Deutschland weniger und weniger gehört hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten unter Christen. So, dass man diesen wundervollen Jesus, diese wundervolle Gnade, diese Erlösung und diese Berufung und Erwählung, dieses Kommen, Gott ist mit mir und Gott ist für mich und alles, was ich tue, alles, was er tut, dient mir zum Guten und weißt du, das ist der wichtigste Teil von allem, aber es gibt halt auch mehr Blickweisen auf das alles, nämlich Scheu zu haben vor Gott, so Ehrfurcht zu haben vor Gott, auch Scheu zu haben und Ehrfurcht vor den Dingen, die ich bestimme zu tun und zu denken und zu sagen. Das ist auch ein wichtiger Teil. Wo ich sehe in den Christen jetzt, wo das wieder auch dieser Blickwinkel auf Gott und auf die Beziehung mit ihm halt wieder wächst. Was ich schön finde und gut. Es geht nicht darum, gesetzlich zu sein und zu Angst zu haben vor Gott oder so. Nee, er ist ja unser Freund. Er ist uns so milde und gütig und barmherzig und er liebt uns. Und alles dient zum Guten. Er ist mit uns auf jedem Weg. Er trägt die Last mit uns und hat das bemessen. Dafür liebe ich ihn ja so. Aber dennoch ist Gott der Vater auch ein Vater. Und er ist mehr als nur ein Papa. Ne? Wo Prinzessin Stefan sich auf den Schoß legt und glücklich ist. Ne? Wo ich ihm kleine Bilder male oder ein kleines Lied singe, ne, und er sich freut und ich mich an seinem Lachen ergötze. Wo ich mich sicher und geborgen fühle und verstanden als Mensch. Er ist aber auch Vater und Vater gucke ich auch mit anderen Augen an. Ne. Und ich merke, dass Timo zum Beispiel, warum auch immer, hat nicht so viel Ehrfurcht und Scheu verdorret wie vor mir. Ne, die ist schon am Schreien und er hört immer noch nicht und lacht sich aus oder was auch immer. Ne, ich habe zum Glück noch diese Ehrfurcht in seinen Augen, ne, weil wenn ich dann was sage, ist er ruhig und hört. Ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist. Ich bin zumindest dankbar, dass wenigstens er auf eine Person in unserem Haushalt hört. Ne, aber das ist eine Sache, wo ich halt sehe, der ist so unkontrolliert und kann sich halt nicht beherrschen. Das ist nur geringfügig möglich. Er muss auch lernen, das zu kontrollieren, wie jeder Mensch, ne? Aber wo ich sag, oh, das ist ein Blick, der unsere Beziehung rettet, der unsere Familie heilt und schön macht. Auch wenn ich die Ehrfurcht und auch die Scheu in den Augen meiner Kinder sehe, auch von Nora, Piet und Emma, wenn sie mit mir sind. Ich meine, ich bin Papa, wir machen echt viel Scheiß, die werden verwöhnt von mir und was auch immer, ne? Aber trotzdem gucken sie mich auch mit den Augen an, wo sie vorsichtig sind, oder respektvoll zumindest, ne? Und das ist wichtig, sonst würde das alles nicht funktionieren. Und das sehe ich in der Christenheit, dass wir einander zugesprochen haben, als ob wir Gott mit diesen Augen nicht auch angucken müssten, ne? Es ist wichtig. Und das heißt nicht, dass mich vor Gott zu fürchten, heißt nicht, dass ich vor Gott Angst habe. Meine Kinder haben keine Angst vor mir. Außer ich verarsche sie und was auch immer. Aber so haben die keine Angst. Aber diese Ehrfurcht, das ist was Respektvolles, so was man entgegenbringt und sagt, du bist hier der Vater. und ich bin hier das Kind. So, du hast hier das Sagen und bestimmst auch, wenn es mir nicht passt und ich es anders machen würde. So, und das ist eine Sache, die brauche ich in meinem Leben, um gesund zu sein, so, um heilig zu sein, um nicht meinen Angewohnheiten und meiner Person Raum zu geben, zu bestimmen und zu wachsen. So, dass ich möchte, dass Christus entfaltet wird, und das ist eine Sache, wo es nur einen Raum gibt für mich, und das ist seine Gnade, weil ich, wo soll ich es denn hernehmen? So. Und ich bin dankbar dafür, dass er es uns gibt. Jeden, der ihn sucht, jeden, der nach ihm fragt, jeden, der sucht, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben, und der versucht, ihn zu lieben, das heißt, so zu nehmen, wie er ist, versucht, seinen Blick verstehen zu wollen, der versucht, seine Gefühle, Ängste und Nöte bei ihm abzuladen, zu sagen, du bist mein Schutzbrief, du bist meine Versicherung. Bei dir lasse ich die Sorgen. So, Herr, und ich danke dir, dass du so vieles bist, dass du Papa bist, dass du Vater bist, dass du Leiter bist, dass du Versorger bist, dass du Freund bist, dass du dich offenbarst als Hirte, so als Braut oder als Bräutigam, so dass du König bist, aber auch Diener, dass du dich in so vielen Bereichen einfach offenbarst, in jedem Bereich, den ein Mensch braucht, ja, den deckst du ab. Und in jedem Bereich bekomme ich eine wundervolle Antwort, die einfach toll ist und selig macht am Ende, wenn ich dir glaube. Ja, ich will auch in Ehrfurcht wachsen. Ja, nicht nur im Glauben und in Taten und in der Liebe und im Dienen. Ich will dich erkennen, Vater, so wie du wirklich bist. So, und hoffe, dass ich dich in jedem Bereich lieben werde und akzeptieren werde. Ja, bitte gib uns Mut in diesen Zeiten, klar zu sein. Ein kraftvolles und klares Wort und eine kraftvolle Präsenz zu haben, aber die voller Güte und Barmherzigkeit und Sanftmut ist, so wie du und deine Präsenz ist. Ja, bitte lass nicht zu, dass wir in die Gottlosigkeit abschweifen, sondern dass wir gottesfürchtig bleiben und darin wachsen. Ja, ich will dich kennenlernen, mehr und mehr. Und will davon geben. Und dir den Respekt geben, den du verdienst, ja, der dir gebührt. Und es ist echt schwer, so dass du uns die Freiheit gegeben hast, dass wir selbst verwalten und selbst entscheiden. Und dass du die nicht in allem einmischst. Siehst doch, wie nachlässig und faul ich so oft bin. Oder wo es mir egal ist, nicht an mich denk. Ich bitte dich, dass du nicht aufhörst, in unsere Leben zu reden, so dass wir verstehen und erkennen können. Du bist Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, von allem, was ist. Und du bist der, vor dem ich meine Knie mit Freuden beuge und auf den Boden gehe und dich lobe und preise und dir Ehre gebe und danke. Danke, dass wir den Weg Jakobs gehen. Und dass es einfach nur Berufung ist und unabhängig von uns ist. Bitte halt uns auch darauf. Amen.